Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Außenministerin Retno Marsudi bezeichnet alle ASEAN-Gipfel-Vorbereitungen als auf dem richtigen Weg. Kampfalarm in Papua sei keine Militäroperation. China will die landwirtschaftliche Zusammenarbeit mit ASEAN verstärken. 897 indonesische Staatsbürger wurden aus dem Sudan evakuiert. Koordinierender Minister Luhut fordert dazu auf, sich auf El Nino im kommenden August vorzubereiten. 10 indonesische Ruderer nehmen an asiatischen Ruder-Strandsprint-Meisterschaften. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Die indonesische Außenministerin Retno Marsudi sagte, dass derzeit alle Vorbereitungen für den Gipfel des Verbands der südostasiatischen Nationen ASEAN am 10. und 11. Mai 2023 planmäßig verlaufen. Retno Marsudi sagte in ihrer Presseerklärung, die vom Präsidialsekretariat am Dienstag auf YouTube ausgestrahlt wurde, Präsident Joko Widodo habe die Vorbereitungen durch direkte Kontrollen in Labuan Bajo, Ostnusa Tenggara, bestätigt. Die Außenministerin fuhr fort, insgesamt werde es 2 Umsetzungstage geben, nämlich am 10. und 11. Mai 2023. Am ersten Tag werden 5 Sitzungen abgehalten und am zweiten Tag 3 Sitzungen. Präsident Jokowi wird 7 Sitzungen leiten, während eine weitere Sitzung separat abgehalten werde. Der Oberbefehlshaber der indonesischen Streitkräfte TNI, Admiral Yudo Margono, betonte, dass die Festlegung des Kampfalarmstatus für TNI-Soldaten auf Papua keine Durchführung einer Militäroperation sei. Yudo Margono teilte dies mit, nachdem er am Mittwoch, den 26. April, an einem Treffen zu Papua im Vizepräsidentenpalast in Jakarta unter dem Vorsitz von Vizepräsident Ma'ruf Amin teilgenommen hatte. Laut dem TNI-Oberbefehlshaber ist das, was bisher in Papua durchgeführt wurde, eine territoriale Operation und eine Operation zur sozialen Kommunikation, da die Verwundbarkeit in diesem Gebiet nicht hoch ist. Speziell für bestimmte Gebiete, in denen die Anfälligkeit hoch ist, betonte der Oberbefehlshaber jedoch gegenüber den Soldaten, in Kampfbereitschaft zu sein, Wie von Antara zitiert, wurde am 18. April 2023 in mehreren Gebieten in Papua, die als anfällig für Terror und Angriffe durch bewaffnete kriminelle Gruppen oder terroristische Separatistengruppen gelten, ein Kampfalarm ausgerufen. Er erklärte, dass die Bestimmung des Kampfalarmstatus nach dem Tod von 5 TNI-Soldaten infolge des Angriffs einer bewaffneten kriminellen Gruppe oder einer terroristischen Separatistengruppe Mitte April 2023 in Mugi des Bezirks Nduga in der Provinz Papua Pegunungen durchgeführt wurde. Die chinesische Regierung will die landwirtschaftliche Zusammenarbeit mit Mitgliedsländern des Verbands Südostasiatischer Nationen ASEAN verstärken. Der chinesische Ministerpräsident Li Qiang sagte am Dienstag, den 26. April, in schriftlichen Bemerkungen zum Start des ASEAN-China-Jahres der Zusammenarbeit in der Landwirtschaft und Ernährungssicherheit in Peking, dass die Landwirtschaft und Ernährungssicherheit die wichtigsten Dinge für die Schaffung von Frieden, Stabilität und Entwicklung seien. Die Landwirtschaft sei auch ein Schlüsselbereich der Zusammenarbeit zwischen China und den ASEAN-Mitgliedsländern, sagte das Mitglied des Ständigen Ausschusses des Politbüros der Kommunistischen Partei Chinas. Er hofft, dass beide Parteien gemeinsam die Widerstandsfähigkeit und Nachhaltigkeit der landwirtschaftlichen Entwicklung erhöhen, um die Ernährungssicherheit zu gewährleisten. Li forderte die beiden Seiten außerdem auf, die umfassende strategische partnerschaftliche Zusammenarbeit zu verbessern und gemeinsam die Ziele der Agenda 2030 der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung zu erreichen. Der ehemalige Bürgermeister von Shanghai hofft auch auf eine verstärkte Zusammenarbeit im Bereich der Armutsbekämpfung und Wiederbelebung ländlicher Gebiete. Die indonesische Außenministerin Retno Marsudi gab bekannt, dass insgesamt 897 indonesische Staatsbürger aus der sudanesischen Hauptstadt Khartoum evakuiert wurden. Die Außenministerin sagte am Mittwoch, den 26. April, in einer Online-Presseerklärung zur Evakuierung indonesischer Staatsbürger aus dem Sudan, dass sie von dieser Zahl bereits 557 indonesische Staatsbürger in Jeddah, Saudi-Arabien, aufhielten. Aus Saudi-Arabien werden sie stufenweise nach Indonesien zurückgebracht. Zuvor sagte Außenministerin Retno Marsudi, dass die Zahl der im Sudan lebenden indonesischen Staatsbürger laut Daten der indonesischen Botschaft in Khartoum 1209 Personen betrug. Basierend auf den neuesten Daten beträgt die Gesamtzahl der indonesischen Bürger, die kontaktiert und erfasst werden können, jedoch 937 Personen. 897 indonesische Bürger wurden von der Regierung und 15 indonesische Bürger unabhängig evakuiert. Inzwischen gaben 25 indonesische Staatsbürger an, aus familiären Gründen nicht an der Evakuierung teilgenommen zu haben. Die Weltgesundheitsorganisation berichtet, dass bei Kämpfen zwischen der sudanesischen Armee und den paramilitärischen schnellen Unterstützungskräften, die seit dem 15. April stattfanden, mindestens 459 Menschen ums Leben kamen und 4072 Menschen verletzt wurden. Der koordinierende indonesische Minister für maritime Angelegenheiten und Investitionen, Luhut Binsar Panjaitan, forderte alle Parteien, einschließlich Ministerien, Behörden und Regionalregierungen auf, darauf vorbereitet zu sein, die Maßnahmen gegen El Niño zu treffen, der voraussichtlich im August auftreten wird. Lutz sagte am Mittwoch, den 26. April, in einem Upload auf seinem in Jakarta zitierten Instagram-Account, dass El Niño aufgrund der Erfahrungen aus dem Jahr 2015 in Indonesien das Potenzial habe, weit verbreitete dürre Auswirkungen, Wald- und Landbrände zu verursachen, die sich auf einen Rückgang der Landwirtschaft und Bergbauproduktion auswirken und trägt zur Inflation bei. Luhut erwähnte auch die weitreichenden Auswirkungen von El Niño auf die indonesische Inflation aufgrund des großen Beitrags der Nahrungsmittelinflation zur Gesamtinflation. Aus diesem Grund wird die Regierung auch unter extremsten Bedingungen vorbereitet sein. Die Regierung hat seitdem Wettermodifikationstechnologie als Waffe gegen El Niño vorbereitet. 10 indonesische Ruderer nehmen an den asiatischen Ruderstrandsprint mit Meisterschaften 2023 und an der Qualifikationsrunde der Weltküsten Games 2023 vom 25. bis zum 30. April in Pattaya, Thailand teil. Laut einer schriftlichen Erklärung des Vorstands des Verbands des Indonesian Rudersports PB Potsi in Jakarta werden die Athleten auch an ASEAN und U23 Junioren Sprint Kanu Rudermeisterschaften in Samarkand, Usbekistan vom 26. bis 30. April 2023 teilnehmen. Darunter über 3 weibliche Athleten, Aisyah Nabila, Nurtang, Putri Agni Anugrah, und 3 männliche Athleten, Rizky Umar Johannes Francisco und Febrian. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.398,49 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 16.702,60 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 14.882,01 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist leicht bewölkt bei einer Temperatur von 27 bis 32 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 80-90%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Oh. Indonesien fördert Lebensmittel und Getränke Exporte durch FHA Food and Beverage. Der indonesische Handelsattaché in Singapur fördert zusammen mit der indonesischen Botschaft in Singapur und der indonesischen Zentralbank, Bank Indonesia BI, die Lebensmittel und Getränke Exportprodukte durch die Teilnahme an der Ausstellung Food and Beverage 2023 in Singapur, um die Exporte zu steigern. Der indonesische Handelsattaché in Singapur, Billy Anugrah, sagte, Indonesien müsse das Beste aus der Dynamik der wirtschaftlichen Erholung und der maximalen Nachfrage in der Region einschließlich Lebensmittel- und Getränkeprodukten machen. Durch eine schriftliche Erklärung in Jakarta am Dienstag, 25. April, übermittelte Billy, dass Lebensmittel- und Getränkeprodukte eine zentrale Rolle bei der Unterstützung der nationalen Exporte Indonesiens spielen. Billy erklärte im Jahr 2022, werde die indonesische Lebensmittel- und Getränkeindustrie ein Wachstum von 4,93% verzeichnen. Die Lebensmittel- und Getränkeprodukte leisten mit 38,35% den größten Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt der Nischöl- und Gasverarbeitungsindustrie. Indonesiens Exporte von Lebensmitteln und Getränken werden im Jahr 2022 einen ziemlich hohen Anstieg erfahren, nämlich 17,6% oder 44 Milliarden US-Dollar. Der Botschafter der Republik Indonesien in Singapur, Suryo Pratomo, sagte, dass die Teilnahme an der Aufstellung FHA Food and Beverage 2023 in Singapur darauf abziele, ein höheres Exportwachstum zu erreichen, insbesondere für Lebensmittel- und Getränkeprodukte, die eines der Rückgrate der indonesischen Industrie sind. Die FHA Food and Beverage 2023 in Singapur ist eine der größten internationalen Ausstellungen für Lebensmittel- und Getränkeprodukte im asiatischen Raum und wird von Einkäufern und der Lebensmittel- und Getränkeindustrie aus der ganzen Welt besucht. Die Ausstellung findet vom 25. bis 28. April 2023 in Halle 6 der Singapur Expo statt. In diesem Jahr präsentiert der indonesische Pavillon 14 Mikro-, kleine und mittlere Unternehmen UMKM, Exporteure von Lebensmittel- und Getränkeprodukten. Obwohl es sich um eine UMKM-Skala handelt, sind die präsentierten Produkte von internationaler Qualität und Standard, sodass sie bereit sind, auf dem globalen Markt zu konkurrieren. Die in Indonesien Pavillon angebotenen Produkte reichen von handwerklich hergestellten Snacks aus Tempeh, verschiedenen Lebensmitteln aus Maniok bis hin zu trinkfertigen Kräutermedizinprodukten. Das war Diplomati Indonesiens.
Voice of Indonesia führt das VOI Internationale Quiz 2023 wieder durch. Das diesjährige Voice of Indonesia International Quiz 2023 liegt in Form eines Aufsatzschreibwettbewerbs über eines der fünf Tourismusziele mit höchster Priorität in Indonesien. Es sind Borobudur Tempel, Toba See, Likupang, Mandalika und Labuan Bajo. Der Aufsatz muss aus 700 bis 800 Wörtern bestehen, mit Arial 12 geschrieben, dann gelesen und aufgenommen werden. Senden Sie den angenommenen Aufsatz, den Sie lesen, an voiquiz2023@gmail.com. Der Aufsatzschreibwettbewerb wird vom 10. April bis 20. August 2023 geöffnet. Wir werden jeweils einen Gewinner für jeden Sprachdienst wählen. Die Gewinner werden interessante Preise von Voice of Indonesia erhalten. Wir werden die Gewinner bei dem 78. Radiotag am 11. September 2023 bekannt geben. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.voinews.id und Facebook von The Voice of Indonesia. Seien Sie vorbereitet. Wer weiß, dass Sie einer der Gewinner werden.
From Indonesia to the world.
Einige historische Ereignisse vom 7. und 20. April werden wir Ihnen beim Programm Vergangenheit und Gegenwart berichten. Wir beginnen mit dem Ereignis am 7. und 20. April 1960, an dem Togo seine Unabhängigkeit erlangte. Togo war unabhängig von Frankreich am 7. und 20. April 1960. Sylvanus Olympio wurde zum ersten Staatsoberhaupt in diesem südafrikanischen Land. Vorher im 15. Jahrhundert wurde Togo von Portugiesen kolonisiert. Und dann im 17. bis zum 18. Jahrhundert wurde Togo zum Sklavenhandelszentrum, sodass diese Region mit dem Namen Sklavenküste bekannt war. Im Jahr 1958 kolonisierte Deutschland Togo. 1914 wurde Togo in zwei Regionen geteilt. Die Ostregion war von Frankreich besetzt, während die Westregion von Großbritannien kontrolliert wurde. Im 1960 rief das Togo-Gebiet, das unter französischer Kontrolle war, die Unabhängigkeit unter dem Namen der Republik Togo aus. Daneben schloss sich das Westgebiet Togos der Elfenbeinküste an. Wir kommen nun zum 27. April, dem indonesischen Justizvollzugstag. Der indonesische Justizvollzugstag oder Bakti Permasyarakatan wurde jedes Jahr am 7. und 20. April gefeiert. Der indonesische Justizvollzugstag ist eine Wegspiegelung der Justizvollzugsanstalten bei der Ausführung ihrer Aufgaben und Funktionen in einem Justizvollzugssystem. Der Begriff von Justizvollzug wurde zum ersten Mal im 1963 vom Justizminister Saharjo ausgerufen. Nach Saharjo sei das Ziel der Haftstrafe der Justizvollzug. Bei der Gefangenschaftskonferenz am 7. und 20. April 1964 wurde der Begriff Justizvollzug als Ersatz der Gefangenschaft standardisiert. Der Justizvollzug wird als ein System der Betreuung von Straftätern und der Anwendung der Justiz mit dem Ziel der Resozialisierung oder die Wiederherstellung ihrer Lebensbeziehungen in der Gesellschaft. Wir beenden Vergangenheit und Gegenwart mit dem Ereignis am 7. und 20. April 1994, an dem Südafrika die erste Wahl veranstaltete. Südafrika führte die Präsidentenwahl zum ersten Mal durch, an der alle Rassen dieses Landes teilnahmen. Vorher hatten die Schwarzen in Südafrika kein Wahlrecht. Bei dieser Wahl wurde Nelson Mandela als erster Schwarzer zum Präsidenten von Südafrika gewählt. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Apa kabarmu? Hai cinta pertama, ceritakanlah. Lepas kau dari aku, berapa banyakkah cinta yang menghampiri setelah sekian waktu? Apa kau bahagia? Dapat yang sejati, walau tak seindah kisah cinta pertama. Cinta pertama tak terulang lagi. itu abadi.
Cinta pertama, cinta kedua, cinta ketiga. Kenapa cinta pertama selalu dikenal? Terus kalau udah cinta, cinta susah dihilanginnya. Cinta pertama hanya sekali, tak terulang lagi. Itu abadi.
Aduh, you didn't stream it, baby. But I love you forever. Aduh, you didn't stream it, baby. But I love you forever.
Unsur Indonesian behandelt heute das Thema Indonesische Staatsbürger im Sudan sollten sich zur Evakuierung bei der Indonesischen Botschaft melden. Indonesische Staatsbürger, die sich noch im Sudan befinden, sollten sich zur sofortigen Evakuierung nach Indonesien bei der Indonesischen Botschaft in Khartoum melden. Zuvor wurden in der ersten Phase 538 indonesische Staatsbürger erfolgreich nach Port Sudan gebracht, um über Jeddah nach Indonesien, Saudi-Arabien zurückgebracht zu werden. Die indonesische Außenministerin Retno Marsudi erklärte, als sie am Montag, den 24. April, eine Online-Presseerklärung zur Evakuierung indonesischer Bürger aus dem Sudan abgab, seitdem der Konflikt im Sudan tobte, hat die Regierung ihr Bestes versucht und alles getan, um die indonesischen Staatsbürger zu schützen. Vom ersten Tag des Konflikts, nämlich vom 15. April 2020, wird die Koordination zwischen dem Außenministerium und fünf indonesischen Vertretern, und zwar in Khartoum, Sudan, Kairo, Ägypten, Addis Ababa, Äthiopien, sowie Riyadh und Jeddah in Saudi-Arabien weiter gestärkt. Die Koordination wurde auch mit anderen Ministerien und Behörden erweitert, insbesondere mit den nationalen Streitkräften Indonesien TNI, um die Evakuierung indonesischer Staatsbürger nach Indonesien zu erörtern. Die Außenministerin Retno Marsudi betonte, jede Evakuierung ist definitiv nicht einfach und erfordert eine sehr sorgfältige Planung. Sie fügte hinzu, dass die Evakuierung der indonesischen Bürger aus dem Sudan aufgrund der anhaltenden Kämpfe, begleitet von Treibstoffbeschränkungen für Transportfahrzeuge, nicht einmal erledigt werden können. Derzeit befinden sich bereits 538 indonesische Bürger in Port Sudan, um auf dem Seeweg nach Jeddah abzureisen, bevor sie dann nach Indonesien zurückgebracht werden. Des Weiteren plant die Regierung, die Evakuierung von 289 weiteren indonesischen Bürgern, von denen die meisten Studenten und fünf Firmenangestellte sind, basierend auf Daten der indonesischen Botschaft in Khartoum wohnen, 1209 indonesische Staatsbürger im Sudan. Die meisten von ihnen sind Studenten und Schüler, die in der Hauptstadt Khartoum leben. Die Existenz und Sicherheit indonesischer Stadtbürger im Sudan ist besorgniserregend, weil Khartoum und seine Umgebung der Hauptpunkt des tödlichen Kampfes zwischen der sudanesischen Armee SAF und der paramilitärischen Rapid Support Force RSF sind. Das war unser Indonesien.
Jurang-jurang menghadangku, getarkan jiwa. Voice of Indonesia.
Ingin serap perhatikan program Bunda Baris Indonesia pilih inan dan segubar kuchen for Thailand. Diwajarar invasan monat Ramadan isdir segubar kuchen live invasi dan akan di start Lampung Cufinan. Isas esen os klip rice kokos milk un zats wazun imo ain markan cahen dir mensen in Lampung. Während des fasten Monats Ramadan und Eid al-Fitri. Auf den ersten Blick ähnelt dieses Gericht einem in Blätter gewickelten Reiskuchen oder dem für Sumatra typischen Lemang, aber beide haben unterschiedliche Herstellungs- und Kochprozesse. Liebe Zuhörer, man braucht einige Stunden, um Skubal zu kochen. Vom Kochen der Kokosmilch bis zum Kochen von Skubal bis es zur Fisch fertig ist, wie man Kokosmilch zubereitet bis sie gar ist. Danach wird der Clip Reis nach dem Kochen hinzugefügt dann gedruckt und in Bananenblätter gewickelt und dann gedämpft. Nach dem Dämpfen kann Skubal gegessen werden. Einzigartig kann Skubal als süßes oder herzhaftes Gericht gegessen werden. Liebe Zuhörer, wenn Sie süßes mögen, können Sie normalerweise Skubal mit Clip Reis als Nachtisch essen. Wenn Sie herzhafter essen mögen, sollen Sie Skubal normalerweise mit einer Beilage aus Rendang und Opor ayam in Kokosmilch gesmortes Hühnchen. Während des Fastenmonats Ramadan verkaufen viele Händler in Lampung dieses kulinarische Gericht. Ein langer Skubal wird für 12.500 Rupiah mit 8 Stapeln gefüllter Skubal-Kuchen verkauft. Der Skubal-Kuchen kann 2 Tage dauern, wenn dieser Kuchen in den Kühlschrank gestellt wird, kann er 6 Tage halten. Liebe Zuhörer, das war unser Bericht über den Skubal-Kuchen. Damit beenden wir das Programm Bunda Baris Indonesia. Auf Wiederhören!
Sepeda ini, sepedaku, na 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 na. Ku melawan
Ein Team von Studenten der Staatlichen Universität von Surabaya, UNESA in Ostjava, hat kürzlich eine halbautomatische Kuhmilchmaschine entwickelt, um den Produktionsprozess für Milch von Milchkuhen, die von kleinen und mittelständischen Unternehmen UKM hergestellt wird, zu erleichtern. Diese Innovation weicht von ihrer Besorgnis über die Situation von kleinen und mittelständischen Unternehmen in diesem Bereich ab, die immer noch auf konventionelle oder manuelle Arbeit angewiesen sind. Diese Milchmaschinen-Innovation wurde von Aktri, Bagus Zulfikar, Ahmad Sabili, M. Shihab Akbar, Muhammad Rardin und Abdul Latif Sani hervorgebracht. Sie wurden von Novi Sukma Drastiyawati geführt. Die betreuende Dozentin Novi Sukma Drastiyawati sagte, dass die Innovation von den Erkenntnissen ihrer Studenten auf diesem Gebiet abweicht. Ihr zufolge brauchen UMKM Milchkühe, die noch sehr traditionell sind, viel Energie und lange Zeit. Um wettbewerbsfähig zu sein, benötigen die kleinen und mittelständischen Unternehmen einen effektiven und effizienten Produktionsprozess, ohne die Qualität der von ihnen produzierten Milch zu beeinträchtigen. Ausgehend von dieser Bedingung führte das Innovationsteam von der Universität UNESA die Forschungen und eingehende Untersuchungen durch, um eine spezielle Maschine zu entwickeln, die den Milchproduktionsprozess für Milchkühe unterstützt. Die Maschine wurde von Molkerei UKM in Singolangu im Bezirk Magetan, Central Java eingesetzt. Diese halbautomatische Kuhmilchmaschine hat eine Reihe von Vorteilen. Erstens ist die erforderliche elektrische Leistung relativ gering, hat aber eine ziemlich gute Saugleistung. Zweitens ist das in den Zitzen der Kühe verwendete Gummi den Bedingungen der Zitzen angepasst, nicht zu hart oder zu weich. Drittens ist jedes Milchansaugrohr für einen anderen Kuhtyp vorbereitet. Viertens kann der Benutzer die Sauggeschwindigkeit über den Pulsator einstellen. Fünftens ist der Pumpvorgang nicht laut. Sechstens ist der Maschinenwartungsprozess ziemlich einfach. Es kann viel Hydrauliköl auf dem Markt verbrauchen. Siebtens verwendet Maschinenkomponenten lebensmittelechte Materialien, damit sie sicher sind und die produzierte Milch nicht mit Bakterien kontaminiert ist. Das war dies und das.
Voice of Indonesia für das VOI Internationale Quiz 2023 wieder durch. Das diesjährige Voice of Indonesia Internationale Quiz 2023 liegt in Form eines Aufsatzschreibwettbewerbs über eines der fünf Tourismusziele mit höchster Priorität in Indonesien. Es sind Borobudur Tempel, Toba See, Likupang, Mandalika und Labuan Bajo. Der Aufsatz muss aus 700 bis 800 Wörtern bestehen, mit Arial 12 geschrieben, dann gelesen und aufgenommen werden. Senden Sie den angenommenen Aufsatz, den Sie lesen, an voiquiz2023@gmail.com. Der Aufsatzschreibwettbewerb wird vom 10. April bis 20. August 2023 geöffnet. Wir werden jeweils einen Gewinner für jeden Sprachdienst wählen. Die Gewinner werden interessante Preise von Voice of Indonesia erhalten. Wir werden die Gewinner bei dem 78. Radiotag am 11. September 2023 bekannt geben. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.voinews.id und Facebook von The Voice of Indonesia. Seien Sie vorbereitet. Wer weiß, dass Sie einer der Gewinner werden.
From Indonesia to the world.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Wie immer jeden Donnerstag präsentieren wir Ihnen ein altes Poplied Indonesiens. Heute spielen wir für Sie ein Lied von der Band Potret. Potret ist eine Musikgruppe aus Jakarta, die 1995 gegründet wurde. Die Mitglieder dieser Band bestehen aus 5 Personen, nämlich Melly Guslau, Gesang, Nikita Dompas, Gitarre, Anto Hood, Bass, Mary Kasiman, Keyboards, und Aksan Schumann, Schlagzeug. Diese Musikgruppe ist seit der Veröffentlichung ihres ersten Albums mit dem Titel Portrait erfolgreich. 2 Jahre später veröffentlichten sie das Album Portrait 2 mit ihrer Flagship-Single Salah Die Fehler. Das Lied Salah Die Fehler erzählt die Geschichte einer Affäre, die von jeder Partei eines Liebespaares begangen wird. Der Erfolg dieses Liedes hat junge indonesische Musiker dazu veranlasst, das Lied mit einer modernen Version neu zu veröffentlichen. Wie die Gruppe Soundwave 2016 und der Solist Rizky Febian 2022. Liebe Musikfreunde, hier ist die Band Potret mit dem Lied Salah Die Fehler. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Selama ini kau mesti merasa aku selalu menantimu. Dua minggu kau tak menghampiri karena kau dengan yang lain. Ibanya hatiku sayang karena pikiranmu salah. Selama ini setiap kau tak datang sayang, padahal aku tak pernah ada di rumah. Selama ini aku pun mendua, tapi kau tak tahu sayang. Pikirmu kau yang menyakitiku, bukan kamu sayang. Ibanya hatiku sayang karena pikiranmu salah. Selama ini setiap kau tak datang sayang, padahal aku tak pernah ada di rumah.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.